Ich hatte dann im Urlaub mit meiner Freundin ja völlige so apathische Träume, bin aufgewacht, schweißgebadet, nur rumgeheult, aus irgendwelchen Gründen, so kannte ich mich nicht. Also sind dann auch zurückgeflogen und das war dann irgendwo auch der Punkt, wo ich dann nach vielen, vielen Arztbesuchen dann zu einem Arzt für Psychosomatik gegangen bin. Kannte ich nicht, das Genre, war mir auch egal, aber bei dem Arzt war ich noch nicht und der mir dann innerhalb von einer halben Stunde gesagt hat, dass ich ein Burnout habe und dringend in die Klinik muss.
Ich glaube, dass Menschen unterschiedlich früh selbst es erkennen oder sich eingestehen, weil es ist ja erstmal keine schöne Einsicht zu sagen, das, was ich alltäglich hier tue, das kann ich nicht mehr eben. Man muss dann ja auch sich eingestehen, etwas, was man als Schwäche auslegen könnte. Und Schwäche ist etwas, was in unserer Gesellschaft leider nicht unbedingt immer positiv konnotiert wird. Aber es wäre wichtig, erstmal zu sagen, okay, das ist jetzt too much.
Ich frage mal nach dem Sinn meines Lebens. Wofür lebe ich eigentlich? Und wenn es heißt, Burnout ist eine Krankheit, die entsteht, weil Menschen keinen Rhythmus mehr finden zwischen Schaffen und zur Ruhe kommen, glaube ich, dass eine Gesellschaft einem kollektiven Burnout erliegen kann.
Du sollst nicht, wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast.
Hallo. Mein Name ist Jens Becker und ich führe euch durch diesen Podcast. Zusammen mit der Theologin Margot Käßmann und der Kriminalpsychologin Lydia Bennecke hinterfrage ich die 10 Gebote, in jeder neuen Folge ein anderes. Was ist der Sinn der Gebote? Was sagen sie uns heute noch? Und was macht es mit Menschen, wenn sie diese übertreten? In jeder Folge haben wir einen besonderen Gast, der gegen ein Gebot verstoßen hat. Oder für den es auf andere Weise zu einem Lebensthema geworden ist. Heute geht es um das 3. Gebot und das heißt, du sollst den Feiertag heiligen. Da geht es, modern gesagt, um eine vernünftige Work-Life-Balance. Und einer, der dazu viel zu sagen hat, weil er einen Burnout hinter sich hat, ist Sven Hannawald, der weltberühmte Skispringer. Darüber werden wir reden und es gibt wie immer auch ein Mini-Hörspiel. Diesmal über einen Menschen, der seiner Passion ohne Pause nachgegangen ist, bis zu einem verfrühten Tod. Vincent van Gogh. Wie in jeder Folge führt mich auch diesmal mein erster Weg nach Usedom zu Margot Käßmann. Ich habe mich in das Thema eingelesen und erfahren, dass der freie Sonntag in der Antike gedacht war für alle Geschöpfe Gottes. Also nicht nur für freie Menschen, sondern auch für Sklaven und zum Beispiel für Nutztiere. Der 7. Tag, der Sabbat, sollte der Ruhe dienen und dem Kräfte sammeln, so wie auch Gott am 7. Tag geruht hat. Aber die Bauern mussten das Vieh auch am Sonntag versorgen und wenn Erntezeit war, dann mussten sie auch am Sonntag ernten. Das war also schon immer nicht ganz einfach mit der Ruhe. Mit dem aufkommenden Kapitalismus wurden die Industriearbeiter 7 Tage die Woche ausgebeutet mit 14-Stunden-Schichten und so weiter, auch schon Kinder. Und anderswo, das macht jetzt noch ein ganz anderes Fass auf, gab es die Sklaverei, wo sich Menschen buchstäblich zu Tode gearbeitet haben. Noch 1881 sagte der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck, die Sonntagsruhe bringt den Unternehmer wie den Arbeiter um ein Siebtel seines Einkommens. Ich weiß nicht, wie ein solcher Ausfall ersetzt oder getragen werden soll. Erst 1891 wurde auf Druck der Gewerkschaften ein gesetzlich freier Sonntag in Deutschland eingeführt. Heute haben wir objektiv so viel freie Zeit wie noch keine Generation vor uns. Seltsam ist nur, dass sich das gar nicht so anfühlt. Hallo Frau Käßmann. Wir reden heute über das 3. Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Wenn man mal die Menschheitsgeschichte betrachtet, dann würde ich sagen, es war eigentlich nie so viel Freizeit wie heute. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir leben so rastlos, wir leben so pausenlos in der Moderne. Und es werden ja nicht umsonst auch so viele Menschen krank. Ist das ein Widerspruch, den Sie auch so empfinden? Und wo kommt diese Unruhe her, diese ständige Rastlosigkeit, in der wir leben?
Also diesen Widerspruch empfinde ich auch. Ich bin groß geworden in Westdeutschland noch mit der Kampagne der Gewerkschaften. Samstag gehört Fatih mir. Also das war noch der Kampf darum, dass der Samstag ein arbeitsfreier Tag wird. Und heute versuche ich den jungen Leuten manchmal zu sagen, als ich jung war, ja, ich bin ja schon älter, da schlossen tatsächlich die Läden am Samstag um 13 Uhr und öffneten erst wieder am Montag um 8 Uhr. Und wir haben überlebt. Weil zur Ruhe kommen heißt ja auch, ich besinne mich. Ich frage mal nach dem Sinn meines Lebens, wofür lebe ich eigentlich? Und wenn es heißt, Burnout ist eine Krankheit, die entsteht, weil Menschen keinen Rhythmus mehr finden zwischen Schaffen und zur Ruhe kommen, glaube ich, dass eine Gesellschaft einem kollektiven Burnout erliegen kann. Also wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Und ich merke das für mich selber, dass ich das brauche, dass ich einfach mal einen Tag habe ohne Termin oder am besten eine ganze Woche ohne etwas, was ich tun muss. Und dann entsteht ja auch wieder Kreativität. Ich denke, das Ruhegebot ist auch eins, das Menschen ja ihre Würde gibt, indem sie so auch wieder kreativ werden können. Ich sehe das ja auch bei meinen Enkelkindern, ja. Da kommt ja kaum noch Langeweile auf, weil ständig eine Beschäftigung da ist. Und wir wissen aber, dass gerade wenn du dich langweilst, neue Gedanken entstehen, neuer Input entsteht. Und inzwischen ist es ja so, dass Menschen in Klöster gehen, um zur Ruhe zu finden und dann ihr Handy abgeben müssen für 24 Stunden. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Da denke ich, da muss ich ja nicht für bezahlen für so eine Erfahrung. Die kann ich auch so machen.
Ja, das stimmt. Aber wie ist das eigentlich? Muss es der Sonntag sein? Also der siebte Tag ist der Ruhetag traditionell, aber unsere Welt ist ja heute so, wie soll ich sagen, also durch die Digitalisierung hat sie sich so stark verändert, dass man sich schon fragen kann, kann man das nicht auch individuell machen?
Also ich war vor Jahren mal in China und da ist es ja so, dass das ungleich ist. Das gibt nicht den einen Ruhetag, damit die Wirtschaft boomt. Ja, es geht immer um die Wirtschaft. Das heißt, der Vater hat Dienstag frei, die Mutter hat Donnerstag frei, das Kind hat vielleicht Samstag frei. Ich denke, ein kollektiver, gemeinsamer Tag, das ist ja auch ein Tag für die Menschen, weißt du, wo du dich treffen kannst, wo du weißt, die anderen haben auch Zeit. Ich würde ja sagen, auch Zeit mal für den Gottesdienst. Wenn die Leute sagen, ich brauche Entschleunigung, dann sage ich, kannst du jeden Sonntag in ganz Deutschland um 10 Uhr haben, eine Stunde Entschleunigung, indem du singst, einen Psalm sprichst, indem du betest und vielleicht eine gute Predigt hörst. Also ein kollektiver, gemeinsamer Tag, das tut einer Gesellschaft gut. Da bin ich von überzeugt.
Wie ist denn das eigentlich als Pfarrerin? Sie können ja den Sonntag gar nicht ehren. Sie müssen ja auch mal arbeiten am Sonntag.
Naja, nun müssen wir sagen, Pfarrerin ist ja nicht ein Job, sondern das ist schon auch Beruf, Berufung im besten Sinne. Und Gottesdienst zu feiern, ist ja auch was Schönes. Gut, es ist eine Pflicht, dass du sonntags dann predigst. Aber ich sag mal, für mich waren das immer eigentlich die schönsten Feste, am Sonntag Gottesdienst feiern zu können. Allerdings, klar, für die Familie ist es manchmal gar nicht so einfach, wenn Mutter jeden Sonntagmorgen los muss. Aber ich muss sagen, ich habe das auch immer als Auftrag oder Teil des Berufs, der Berufung empfunden, sonntags zu predigen, ja.
Aber haben Sie dann, und jetzt bitte ich um eine ehrliche Antwort, sich einen anderen Tag freigenommen oder haben Sie eigentlich durchgearbeitet?
Das schaffen sie im Grunde nicht, dann einen anderen Tag freizuhalten. Dann heißt es immer, der Montag soll freigehalten werden. Ja, aber als Bischöfin, sage ich mal, habe ich Sonntag gepredigt und Montag um 9 Uhr war Präsidentenrunde im Landeskirchenamt. Da kannst du nicht sagen, sorry, ich komme heute nicht. Also im Grunde hast du doch schon eine 7-Tage-Woche. Und ich finde, zu so einem Beruf gehört auch Leidenschaft. Oder Isolde Kahle, praktische Theologin in Bochum, die sagt, so ein Beruf ist eine Profession. Da gibt es diese Unterscheidung nicht zwischen Beruf und Privatleben. Das ist sicher auch eine Belastung für viele, aber im Grunde ist das ein Beruf, wo du nicht sagst, Freitag 14 Uhr ist jetzt Ende und Montag 8 fange ich wieder an, sondern wenn du auch beispielsweise eine Bestattung hast, das geht dir ja nach. Das kannst du nicht einfach ablegen und sagen, jetzt ist Ende Gelände und jetzt gehe ich nach Hause. Das ist schon, ja, ich finde, Profession ist ein guter Begriff dafür. Es gibt sicher auch andere. Ich denke mal, viele Ärztinnen und Ärzte werden das ähnlich empfinden. Ich bin befreundet mit einer Internistin, die hat immer ihren Pieper dabei und dann müssen wir halt aufhören zu joggen, weil sie gerade los muss.
Danke, Frau Käsmann.
Menschen, die beim Joggen einen Pieper dabei haben, Menschen, die selbst beim Essen aufs Handy starren, Menschen, die keine Langeweile mehr kennen. Warum ist mir das so vertraut? Ach ja, richtig, ich bin ja selbst so. Ich sehne mich immer nach Ruhe und fühle zugleich ständig einen Mangel daran. Was hindert mich eigentlich daran, mir mehr Pausen zu nehmen, mehr Auszeit, mehr Urlaub? Vordergründig würde ich sagen, meine Selbstständigkeit. Schon das Wort zusammengesetzt aus selbst und ständig. Aber eigentlich liegt es an mir. Wenn mein Körper mir seine Grenzen zeigt, und das tut er, dann gehe ich darüber hinaus, zumindest viel zu oft. Ich schaffe meine Termine, ich gebe meine Arbeit preußisch pünktlich ab und dann klappe ich zusammen. Aber nur kurz, denn mein Schreibtisch ist ja schon wieder voll. Ein Künstler, den ich sehr bewundere, der aber auch völlig rastlos gearbeitet hat, war Vincent van Gogh. Er hat erst spät sein Talent als Maler entdeckt, mit 27. Und dann hat er 10 Jahre lang gemalt wie besessen, pausenlos. Zwischendurch brach er komplett zusammen, musste in die Nervenheilanstalt, malte aber weiter, bis er, völlig verzweifelt, sein Leben mit einer Kugel beendete. Ich frage mich, ob er ahnte, dass ihm nur 10 Jahre zum Malen vergönnt waren.
Pater Nostrum, Kirche, Pater Nostrum, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel.
Kloster Saint-Rémy, eine Nervenheilanstalt. Es ist Juni 1889, ein sehr heißer Sommer.
Jesus Christus, unser Herr.
Schwester Marianne betet für einen sehr speziellen Patienten, den sie ins Herz geschlossen hat.
Nicht alle Kranken und Leidenden finden aus eigener Kraft den Weg zu deiner Nähe. Ich bete heute für Vincent van Gogh, der von seelischen Schmerzen geplagt ist und der dich anbetet auf seine Weise, in Bildern.
Wir wollen Schwester Marianne in ihrem Gebet nicht weiter stören. Dieser Vincent lebt seit Mai in einer kleinen Klosterzelle, wo er wie besessen malt.
Vincent.
Wenn er überhaupt mal draußen ist, dann an der Staffelei im Garten.
Vincent, so geht das nicht weiter.
Auch jetzt ist er konzentriert über ein Bild gebeugt.
Sie haben heute das Mittag versäumt. Wieder mal.
Geben Sie es den Katzen.
Das ist nicht recht, wie Sie sprechen. Was Gott uns gegeben hat, das soll man achten.
Gott hat mir Talent gegeben, sollen doch die Idioten meine Suppe auslöffeln, den Teller auskratzen, ist mir egal.
Vincent, reden Sie nicht so abfällig über die anderen Patienten. Jeder hier hat sein Päckchen zu tragen.
Ach, alles Nichtsnutze. Pack diese Brut, ich halte die nicht aus.
Sehen Sie mich bitte an.
Ungern, Schwester Marianne, ich habe viel zu tun.
Sehen Sie mich an, jetzt.
Mann, was denn, verdammt.
Sie sind hier, um wieder gesund zu werden. Um die verlorene innere Ruhe zu finden. Deshalb haben wir Ihnen auch das Malen gestattet. Es soll Sie entspannen, die Seele beruhigen, damit Ihre Dämonen weichen können.
Ja, und ich male doch verdammt nochmal.
Sie malen ununterbrochen, Tag und Nacht bis zur Erschöpfung. Sie tragen keine Farbe auf, nein, Sie schlagen mit dem Pinsel auf die Leinwand. Eine entspannte Maltherapie sieht anders aus. Wie soll denn das noch weitergehen, frage ich mich.
Schwester Marianne, ich male nicht zur Entspannung. Ich bin ein Schöpfer, wie der Herr, der mir diese Gabe gegeben hat.
Der Herr, der Ihnen diese Gabe gegeben hat und der die Welt erschaffen hat, der ruhte sich am 7. Tag aus vom Schöpfen. Er war nämlich erschöpft. Aber Sie kennen keinen Sonntag. Sie kennen noch keine Nachtruhe. Sie kennen ja nicht mal die Raucherpause. Und Sie verweigern sogar zu essen.
Der Herr lebt in Ewigkeit, ich male aber erst seit 9 Jahren. Und ich fühle, dass mir nicht viel Zeit bleibt. Ich muss pausenlos malen, wenn das was werden soll.
Dann setze ich Sie jetzt auf Diät.
Was?
Ich lasse nicht zu, dass Sie sich selbst zerstören. Pfleger?
Nein.
Doch. Sammeln Sie alle Pinsel ein und nehmen
nein.
Sie sie mit.
Bitte, bitte, nein.
Heute ist Sonntag, der heilige Ruhetag. Sie waren weder in der Messe, noch haben Sie gegessen.
Geben Sie...
Sie malen sich krank.
Geben Sie mir sofort... Damit.
Nein.
Geben Sie mir sofort die Pinsel, die
heute sonst... nicht mehr.
Sonst...
Vincent wiegt den Oberkörper hin und her wie ein gestörtes Tier. Dann greift er in einen Topf Bleiweiß und stopft sich die Farbe in den Mund wie einen Pudding. Schluckt sie manisch runter. Er zuckt unkontrolliert, röchelt, krampft und bricht das Bleiweiß im Strahl aus. Die Fliesen voll. Dann verlassen ihn die Sinne.
Wo bin ich?
Wo man hingehört mit einer Bleivergiftung. Krankenstation.
Oh nein.
Sie machen eine schöpferische Zwangspause. Auf Ihre Weise halt, Vincent. Ich weiß. Sie denken, als Künstler sind Sie etwas Besonderes. Das sind Sie ja vielleicht auch irgendwie. Kann schon sein, dass sogar mal ein Bild von Ihnen im Louvre hängt. Wer weiß das? Aber Sie arbeiten stets ohne Bremse. Und das geht so nicht weiter. Auch ich könnte pausenlos arbeiten. Irgendwer braucht mich immer. Es geht vielen Menschen so, dass die Arbeit ewig nachwächst. Aber der Herr fordert von uns auch Selbstfürsorge. Wir müssen unsere eigene Kraft lange erhalten, damit wir der Schöpfung gut dienen können. Und das Leben genießen, das er uns geschenkt hat. Wir können nicht nur Energie abgeben. Wir müssen auch welche aufnehmen.
Oh. Schwester Marian, darf ich? Schnell mal, ganz schnell. Einen Stift. Bitte, Schwester, jetzt sofort.
Na ja, ist gut. Was soll das sein?
Der Blick aus meinem Fenster bei Nacht.
Aber das sind doch keine Sterne. Das sind Spiralen.
Ich bin ruhelos. Wie ein Komet. In einer vorbestimmten Umlaufbahn. Ruhen kann ich, wenn ich tot bin.
Beten Sie für mich. Bitte. Ja?
Vincent van Gogh hat seine Lebenskerze definitiv an beiden Seiten angezündet. Bei Künstlern kommt das ja öfter vor, vielleicht weil die Kunst Menschen durchaus in die Besessenheit treiben kann. Janis Joplin, Frida Kahlo, Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart. Die Liste der zu jung Gestorbenen ist lang. Der österreichische Popsänger Falco hat mal gesagt: Ich lebe nur einmal und so wie ich lebe, ist einmal auch genug. Das klingt zwar erstmal nach einer witzigen Attitüde, aber eigentlich ist das auch ein trauriger Satz. Unsere Gesellschaft definiert sich ja als eine Leistungsgesellschaft und Leistung, das heißt keine Schwäche, keine Pause, schneller, höher, weiter. Einer, der es sehr weit geschafft hat, er war nämlich der beste Skispringer der Welt, ist Sven Hannawald. Er ist, das darf ich schon mal spoilern, nach seinem größten Erfolg in eine richtig tiefe Lebenskrise geraten. Was ihm da passiert ist, was er daraus gelernt hat und wie sehr ihn diese Krise verändert hat, darüber spricht er heute sehr offen. Sven Hannawald, Sie kommen ja ursprünglich aus dem Erzgebirge, das heißt, die Skibretter sind Ihnen eigentlich in die Wiege gelegt worden. Also von 12 Jahren an ungefähr hat der Leistungssport wirklich Ihren Alltag bestimmt. Und ich frage mich, was heißt das? Also wie viel Disziplin ist da nötig? Wie viel muss man trainieren, um zum Beispiel so wie Sie DDR-Schülermeister zu werden? Was hat das in Ihrem Alltag bedeutet?
Ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass ich vielleicht das ein oder andere mehr Talent in mir trage und mich aber da nicht drauf ausgeruht habe, sondern ich war ja auch damals schon ehrgeizig und perfektionistisch, wollte schon immer so weit wie möglich springen, natürlich weiter als alle anderen. Ich wollte den Großen nachahmen und dann ging das irgendwie von selbst und war natürlich dann eben auch in den Jahren vor der Kinder- und Jugendsportschule auch so erfolgreich, dass ich auch mit den Normen, die es eigentlich immer gab, ob man dann auf die KJS delegiert wurde oder nicht. Damit hatte ich gar nichts zu tun, weil ich eh oberhalb von dem war. Was ich dann gemerkt habe, was so mal der erste Einschnitt war, war natürlich, dass du ab 12 Jahren dann von Montag bis Freitag von den Eltern weg warst. Und das war so ein bisschen so ein Einschnitt, wo ich gemerkt habe, dass es mir unheimlich gefehlt haben, dass auch allen anderen Kindern, die dann mit 12 auf der Sportschule waren, natürlich schon auch mit Heimweh zu kämpfen hatten. Der oder die ein oder andere hatten es dann auch nicht geschafft. Also wenn ich da damals dann das Gefühl hätte, das schaffe ich es nicht, dann hätte ich auch aufgehört. Aber mir war der Weg, wo ich hin wollte, wichtiger und habe gemerkt, okay, da muss ich jetzt durch. Ja, und so bin ich dann eben reingekommen und auf dem Weg geblieben.
Wo wollten Sie denn hin mit 12, 13? Hatten Sie tatsächlich den Traum, auch schon an die absolute Weltspitze zu gelangen, so wie das ja später Ihnen auch gelungen ist?
Ja, also ich saß ja mit meinem Papa auf dem Sofa, habe die Tournee gesehen und ich fand die so cool, die wollte ich gewinnen. Und das war mein Weg. Ich wusste, dass ich da dann eben Skispringer werden möchte und möchte natürlich so schnell wie möglich auf große Schanzen springen. Und dann begibst du dich natürlich auf eine Reise. Skispringen ist ja nicht so wie beim Fußball, dass du jetzt auf einmal auf den Platz gehst und dann polst du da ran, sondern die Wettkämpfe später dann auf großen Schanzen, das dauert ja. Also das ist ja ein Zyklus von zwischen 7, 8 Jahren, bis du dann irgendwann mal das erste Mal über 100 Meter springst. Das dauert eine Weile. In der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen kürzer, aber damals war es eben so, dass ich glaube 16 war, als ich das erste Mal dann 100 Meter gesprungen bin. Und das ist ein längerer Weg gewesen. Und da begibst du dich drauf. Und ich habe halt immer jedes Jahr natürlich die Tournee geschaut. Ich habe auch die anderen Wettkämpfe mit Skifliegen angeschaut. Das fand ich so cool. Und hat mich da eben dann auch gleichzeitig immer wieder weiter motiviert, dran zu bleiben, weil ich das selber auch erleben wollte. Das zu erleben, gibt dir halt in jedem Sprung, auch wenn er mal schlechter ist, auch wenn es vielleicht ein Wettkampf nicht gut läuft, gibt dir trotzdem immer wieder so das Gefühl des Fliegens. Und das macht dann eben auch süchtig.
Sie haben ja vorhin schon in so einem Halbsatz gesagt, Sie sind Perfektionist. Sie haben sich gerade selbst als Perfektionist bezeichnet. Jetzt schmunzeln Sie, ich muss das sagen, weil wir machen ja ein reines Audio-Interview. Ja. Aber was heißt das? Was bedeutet das? Ich finde, der Perfektionismus hat ja auch eine große Schattenseite, das ist die Angst. Da ist ja auch eine Angst drin verborgen, ja? Vor was?
Ja, ich sag mal so, ich möchte natürlich ungern verlieren. Habe das natürlich trotzdem auch gelernt, dass es einfach dazugehört und stehe dem gegenüber schon auch neutraler da, aber ich mache es nicht freiwillig. Und das ist der Kampf. Also ich werde da wirklich, wenn ich merke, ich schaffe es nicht oder ich komme nicht dahin, wo ich hin muss, dann habe ich natürlich innerlich Qualitäten und Gefühle, noch irgendwelche Dinge zu machen, die mich dann doch am Ende vielleicht noch nach vorn bringen. Und ich habe nie Probleme gehabt, wo ich wusste, okay, ich habe heute eigentlich meine Leistung morgens, wo ich aufgestanden bin, habe ich zu 100% abgerufen. Ich habe auch von den Sprüngen her, habe ich das gezeigt, was ich aktuell drauf habe. Und wenn ich dann Fünfter werde oder Sechster, habe ich kein Problem damit. Ich hatte immer Probleme auch mit zweiten Plätzen oder teilweise, klar, wenn man jetzt gewonnen hat, freut man sich natürlich. Aber wenn ich oben stand und habe gewusst, im ersten Durchgang war ich ein bisschen zu früh und im zweiten hatte ich einen Wackler im Flug, dann hat mich das nicht so freudig den Sieg genießen lassen, als vielleicht ein fünfter Platz, wo ich wusste, Tag heute war es nicht mehr möglich. Und dementsprechend bin ich so zufrieden. Aber ich bin natürlich dran, dass aus dem fünften schnell wieder eine Eins wird.
In der Saison 2001-2002 lief alles so ideal für Sie. Da hat sich der Traum erfüllt, den Sie als 12-Jähriger hatten. Sie haben als erster Skispringer überhaupt alle 4 Teilwettbewerbe der Vier-Schanzentournee gewonnen und noch eine Bestmarke in der Gesamtpunktzahl aufgestellt. Was hat Sie in dieser Saison so stark gemacht? Was war in dieser Saison bei Ihnen so viel besser gelaufen als bei der Konkurrenz?
Ja, ich glaube, dass auch die Saison davor mit reingespielt hat, weil ich da das erste Mal an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass ich körperlich eigentlich nicht mehr vorwärts kann. Ich dann die Saison auch früher beendet habe, im Februar. Wir waren beim Skifliegen, normalerweise war es immer so, je größer die Schanzen waren, umso besser konnte ich dann auch den einen oder anderen Makel, den ich hatte. Ich habe ja jetzt nicht so viel Sprungkraft gehabt, also musste dann praktisch eher über Technik und Material diesen Faktor ausspielen. Und umso größer die Schanzen geworden sind, umso weniger spielt der Faktor damals zumindest Sprungkraft eine Rolle. Und wir waren in Oberstdorf beim Skifliegen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das habe ich dann, haben wir abgesagt. Also sprich, ich habe die Saison früher aufgehört und hatte dadurch natürlich dann auch mehr Zeit, mich das erste Mal wirklich zu regenerieren. Und da war es so, dass ich früher aufgehört habe, mehr Zeit hatte für mich und meinen Körper und auch direkt gemerkt habe, als das Training dann wieder angefangen hatte für die neue Saison, also sprich die anstehende 2001-2002, dass ich eine viel, viel bessere Basis habe, dass ich auch im Training merke, wenn ich trainiere, dann habe ich Tag später, zwei Tage später, habe ich einfach das Gefühl, jawohl, das setzt an und ich fühle mich besser, ich weiß, wo ich hin möchte und habe auch das Gefühl, dass ich dahin komme, wo ich hin will.
Als sich dieser Riesenerfolg eingestellt hat, von dem Sie ein Leben lang geträumt haben, was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie da große Partys gefeiert oder wie hat sich das geäußert einfach sozusagen, die Freude jetzt wirklich am Ziel zu sein?
Das, wenn man was erreicht, was man vielleicht irgendwo sich ganz, ganz als kleiner Junge mal auf die Agenda geschrieben hat, man merkt natürlich dann auch, dass es auch Arbeit kostet, dass es nicht einfach so ein Wunschkonzert ist, dass man jetzt sagt, okay, ich bin heute der Glückliche gewesen, der aufgestanden ist, jetzt habe ich es erreicht, sondern speziell dann auch bei der Tournee ist es ja kein Tageserfolg, sondern das zieht sich ja über 10 Tage. Dann auch mit dem Hintergrund, dass es bis dahin noch keiner geschafft hat, alle 4 Springen zu gewinnen, waren da natürlich dann auch nochmal vom Kopf her mehr Stress drauf. Und ich musste mich wirklich dann auch speziell nach Innsbruck noch mehr zurechtfinden und musste gucken, dass ich irgendwie bei mir bleibe, dass ich meine Sachen weiter auf der Agenda habe, dass ich mich nicht ablenken lasse von irgendwelchen Gedanken, die mich dahin gehen, ach, das wäre schon schön, wenn du da als Erster alle vier Springen gewinnst. Guck mal, da stehst du so ein bisschen auf dem Podium, alle jubeln dir zu. Also so Gedanken an die, an das, was noch gar nicht da ist, bringt dich natürlich weg von dem, was du eigentlich tust. Und das ist die Voraussetzung, die guten Sprünge, das Arbeiten. Und das war natürlich von Station zu Station immer schwerer, weil es ja dann doch so aussah, dass ich eventuell derjenige sein könnte, der es als Erstes schafft. Und diese mentale Belastung, dieses wirklich dann auch weiterarbeiten, währenddessen drumherum ja alles wirklich auch durchdreht im positiven Sinn, war so extrem, dass ich nach dem zweiten Sprung in Bischofshofen natürlich völlig erschöpft war. Ja, das war schon eine Mordsbelastung. Ich habe es irgendwie hinbekommen, Gott sei Dank. Bin ich auch unheimlich stolz und froh, dass ich der Erste sein durfte. Aber ich habe natürlich gleichzeitig gemerkt, was es für eine Mehrbelastung war. Und dementsprechend war ich ja dann wirklich komplett durch. Ich hatte nur noch so ein Schmunzeln im Gesicht, weil ich einfach gemerkt habe, so ein gelöstes Schmunzeln. Ich habe es geschafft, aber mehr ging auch nicht mehr. Feierlichkeiten und so weiter. Klar, wir saßen am Abend dann zusammen, aber dass ich jetzt da irgendwo auf der Tanzfläche durchgedreht bin, das definitiv nicht, sondern ich war wirklich platt und habe wirklich den Moment genossen, dass ich es geschafft habe, aber mehr ging auch nicht mehr.
Sie sind ja dann Sportler des Jahres geworden. Sie haben noch bei Olympia mit der Mannschaft Gold geholt. Sie sind zweimal hintereinander Skiflug-Weltmeister geworden. Also das ging noch eine ganze Weile weiter. Aber dann in der Saison 2003, 2004 lief es plötzlich nicht mehr so gut. Und am 29. April 2004 wurde dann offiziell bekannt, dass Sie Ihre Karriere unterbrechen, weil Sie an einem Burnout-Syndrom leiden. Nun ist dieses Datum, das ist offensichtlich der Tag, an dem Sie sich entschlossen haben, das öffentlich zu machen. Aber da ist ja wahrscheinlich was davor passiert. Woran haben Sie gemerkt, dass plötzlich etwas in Ihnen streikt, dass es nicht mehr weitergeht?
Ich habe gemerkt, dass körperlich wie mental ich irgendwie durch war. Und da ging es eigentlich los, dass ich mich für jeden Tag Training, für jeden Tag, was Wettkampf anstand, eigentlich eher mehr motivieren musste, als dass es frei von mir kam. Auf der anderen Seite aber auch zu spüren, dass so eine Art Unruhe dazu kam, was ich bis dato nicht kannte. Das hat mich dann irgendwo innerhalb von einem Vierteljahr über den Sommer so ruiniert, dass ich gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Also ich habe da wirklich dann auch angefangen, obwohl ich mich immer in der Gruppe wohlgefühlt habe. Ich wollte meine Ruhe, ich wollte mein Einzelzimmer, wenn es hieß, essen oder treffen, was mich früher dann auch immer gefreut hat, dass man dann irgendwo so ein bisschen zusammensaß, habe ich auf die Uhr geguckt oder gehofft, dass das Gespräch gleich rum ist, dass ich direkt wieder in mein Zimmer kann und hatte dann zwar in meinem Zimmer die Ruhe, aber habe dann im Zimmer natürlich auch die extreme Unruhe gespürt. Wenn man dann mit sich selber allein in einem Raum sitzt, dann merkt man natürlich genau, wie es sich anfühlt innerlich. Und das hat mich so kirre gemacht. Und dann habe ich natürlich angefangen, mit unserem Mannschaftsarzt mich auf eine längere Reise zu begeben, was mit mir los ist. Haben das pfeiferische Drüsenfieber abgeklärt, weil wie gesagt, so wie ich mich in die ganze Sache reingearbeitet habe, hätte ich auch unterschreiben können, dass es vielleicht irgendwie auch in die Richtung geht. Aber das hatte ich damals eben nicht, laut den Ärzten. Und somit hatte ich viele Fragezeichen. Auf der einen Seite das Gefühl, da geht gar nichts. Und auf der anderen Seite noch keine Diagnose von einem Arzt, den ich besucht hatte, der mir das erklären konnte. Und das hat natürlich dann länger gedauert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch wieder im Februar 2004, oder diesmal waren wir in Salt Lake City, hatte einen Weltcup. Ich habe den zweiten Durchgang nicht erreicht. Und da schone ich mich ja dann auch selber, dann von dem Chaos nicht in den zweiten Durchgang zu kommen, zu Hause die Ruhe zu haben. Das hat mich dann komplett zerstört und ich hatte dann im Urlaub mit meiner Freundin ja völlige so apathische Träume, bin aufgewacht, schweißgebadet, nur rumgeheult aus irgendwelchen Gründen, so kannte ich mich nicht. Also sind dann auch zurückgeflogen und das war dann irgendwo auch der Punkt, wo ich dann nach vielen, vielen Arztbesuchen dann zu einem Arzt für Psychosomatik gegangen bin. Kannte ich nicht, das Genre. War mir auch egal, aber bei dem Arzt war ich noch nicht und der mir dann innerhalb von einer halben Stunde gesagt hat, dass ich ein Burnout habe und dringendst in die Klinik muss.
Was hat der Perfektionist in Ihnen in dem Moment gesagt?
Ich war eigentlich frohen Mutes, weil ich endlich nach anderthalb Jahren bei einem Arzt war, der mir mein Chaos in mir beschrieben hat und den Grund dafür beschrieben hat. Und ich auch da direkt, wo ich bei ihm war, mich nicht gefragt habe, soll ich jetzt in die Klinik oder nicht, sondern ich war dran, so schnell wie möglich die Klinik für mich zu finden, dass ich so schnell wie möglich da reinkomme, dann mal guck, was die Ärzte zu mir sagen, was ich tun und lassen soll, dass ich so schnell wie möglich befreit wieder Skispringen kann. Das war eigentlich das und ich bin nicht negativ raus, sondern klar, die Misere war im Körper, aber irgendwo habe ich mich gefreut, dass zumindest ich eine Möglichkeit habe, so schnell wie möglich wieder der alte Sven zu werden.
Und sind Sie dann der alte Sven geworden oder sind Sie ein neuer Sven geworden? Also was hat die Klinik oder das Nachdenken, das damit sicher eingesetzt hat, was hat das mit Ihnen gemacht? Wie hat sich Ihr Weg verändert?
Das hat mich natürlich schon, also jetzt nicht verändert, weil nach der Klinik habe ich mich, oder in der Klinik habe ich natürlich meine Möglichkeit gehabt, gewisse Dinge aufzuarbeiten. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, dass ich irgendwo dann auch früher ab dem Zeitpunkt mit der Kinder- und Jugendsportschule natürlich schon auch so gewisse Gefühle wegdrücken musste, weil ich sonst einfach nicht vorwärts kam. Und diese Dinge über die Jahrzehnte, muss man dann sagen, dann mal aufzuarbeiten, war natürlich auch wieder mit viel Tränen verbunden. Aber es war irgendwie wie so ein Gewitter, so reinigend. Ne? Es hat sich gut angefühlt, auch wenn es sich nicht freudig angefühlt hat, aber einfach so reinigend hat es sich angefühlt. Und so habe ich mich dann innerhalb kürzerer Zeit in der Klinik wirklich auch wiedergefunden, habe mich selber wieder spüren können, habe dann auch Lust gehabt, selber von mir aus mal wieder Dinge zu erleben, ob das jetzt Spaziergänge waren, ob das dann auch das offizielle Essen mit den Leuten unten im Essensraum war, wo ich mich ja auch irgendwo weggesperrt habe und im Zimmer dann auch allein gegessen habe, weil ich einfach keine Menschen sehen wollte. Und das hat sich innerhalb der 4 bis 6 Wochen in der Klinik zum Positiven gewendet, wo ich dann auch schon so weit war, dass ich wieder zu meinen Eltern wollte. Ne? Und nach der Klinik wieder zu Hause anzukommen, habe ich gemerkt, dass der Körper wieder unruhiger wurde. Und das habe ich aber im Nachhinein dann damit verbunden, dass er gedacht hat, jetzt fängst du das alte Leben wieder an. Also der hat auch den Besuch bei meinen Eltern, obwohl es da jetzt nicht um Skispringen ging, wieder verbunden mit meinem alten Leben und hat wahrscheinlich dann auch so gefühlt, jetzt geht es wieder ins alte Leben zurück. Hat aber noch nicht gemerkt, dass ich schon vom Kopf her weiß, warum ich da geendet bin und jetzt alles neu mache. Und das Vertrauen hatte der Körper mir gegenüber noch nicht. Und deswegen hat er auch in solchen Momenten von der Klinik, wo ich mich wohlgefühlt habe, zu meinen Eltern solche Dinge gesendet. Und als ich mich dann auch bei meinen Eltern wieder wohlgefühlt habe und er gemerkt habe, okay, das geht nicht in Richtung Skispringen, wo ich dann wieder in meine Wohnung im Schwarzwald wollte, auch da ging das wieder einen Moment näher wieder zum Skispringen und auch da hatte ich wieder zu tun mit mir. Ich habe dem Körper dann einfach die Zeit gegeben. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich vom Kopf her dann auch gemerkt habe, Skispringen könnte wieder funktionieren. Also wenn ich an die Tournee gedacht habe oder Skifliegen, dann hatte ich eigentlich ein Lächeln im Gesicht und nicht, oh nee, bitte nicht. Und als ich aber dann wieder den normalen Trainingsalltag angefangen habe, hatte ich ja dann das wieder die körperlichen Symptome, die ich dann auch vor meiner Klinik hatte. Und das hat mir dann bewusst gemacht, dass ich leider, so schön es auch ist vom Kopf her und von den Gedanken her, körperlich leider Skispringen gehen lassen muss. Und das waren natürlich ab dem Zeitpunkt für mich schwierige Tage, weil ich dann erstmal vorm Nichts stand. Natürlich Skispringen schön war, aber ich mich damit eigentlich noch gar nicht auseinandergesetzt habe, was aus mir wird ohne Skispringen. Und für mich dann eine lange Zeit anfing, erstmal Zeit zu überbrücken, ja? Weil mit Gewalt irgendwas sich zu suchen, das geht immer in die Hose, da ist nichts Richtige dabei, weil das Richtige sich erstmal entwickelt. Und das hat definitiv erstmal eine Weile gedauert, weil mein Körper natürlich auch erstmal den Abstand braucht, ne? Irgendwo wieder mit dem normalen Leben klarzukommen. Dann habe ich zum Unterschied zu damals gelernt, dass wenn dann diese Aufgabe rum ist und erledigt ist, dass ich nicht direkt in die neue gehe, sondern erstmal meinem Körper das gebe, was er braucht, die Ruhe und den Ausgleich. Und diese Balance, die lebe ich auch heute noch. Und das ist das, was ich natürlich aus damals ins heutige Leben mit reinnehme.
Sie haben sich ja noch eine andere Aufgabe inzwischen in Ihrem Leben gesucht, die Sie auch erfolgreich umsetzen. Sie sind Unternehmensberater und da auf dem Gebiet betriebliche Gesundheit unterwegs. Das heißt, Sie geben Seminare zum Beispiel zum Thema Leistungsdruck und zur Burnout-Bekämpfung. Ich habe den Eindruck, dass das ein immer wichtigeres Thema wird. Liegt das daran, dass unsere Welt immer stressiger wird oder haben wir einfach heute stärker ein Bewusstsein dafür, dass wir die Grenzen unseres Körpers oder auch unseres Geistes akzeptieren müssen, dass wir Pausen brauchen?
Ja, ich glaube, die Zeit, die wir Pausen hätten, nutzen wir mit den neuen Medien, mit den neuen Dingen, die uns eigentlich den Alltag erleichtern, nehmen diese uns eigentlich die Pause. Also das Beispiel ist immer, wenn ich jetzt arbeite und habe Mittagspause und ich die Mittagspause damit verbringe, dass ich Social Media, meine Kanäle check und mal gucke, was alles so los ist, dann ist es wieder Feuer für die Birne. Und früher, als das Internet noch nicht gab, war es vielleicht langweiliger und dementsprechend hat man das getan, was für einen gut war. Mal spazieren gegangen, mal um die Häuser gucken, also nicht in der Bude sitzen, sondern irgendwo mal rumgucken, mal sehen, was los ist. Und das sind Dinge, die uns ausgeglichen haben. Und die nehmen wir uns jetzt heute, weil wir uns denken, mal so ein bisschen hinsetzen und ein bisschen, ja, mal ein bisschen ins Handy gucken. Da mache ich ja nichts, ja, und dementsprechend ist es ja auch keine Belastung. Und durch das Vereinfachen, was uns dann auch das Internet macht, ja, was ja gut ist auf der einen Seite, füllt uns natürlich weiter den Alltag. Wir haben mehr Aufgaben, die wir täglich zu absolvieren haben. Aber was gleich geblieben ist, dass wir nur 24 Stunden am Tag haben. Wir sollten auch schlafen. Und somit ist der Tag, ab dem Zeitpunkt, wenn wir aufstehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann irgendwann mal vielleicht auch erst schlafen können, so vollgepackt mit Dingen, wo wir einfach versuchen, irgendwie den Alltag abzuarbeiten und das in den meisten Fällen fast nicht mehr möglich ist.
Was würden Sie denn raten, was soll man dann generell tun, um nicht in so eine Situation zu kommen, wo man total ausgebrannt ist, wo die Krise da ist? Oder woran erkennt man auch, dass man vielleicht auf einem schlechten Weg ist, den man korrigieren sollte?
Also wenn man morgens aufsteht und man gar nicht weiß, wie man den Alltag bewältigen muss, dann ist das schon mal das erste Zeichen, dass etwas zu viel ist. Und das macht der Körper, wie in meinem Fall, natürlich eine Weile mit. Aber irgendwann mal sagt er auch, nee, ich habe dir jetzt schon seit 2 Jahren, 3 Jahren gewisse Dinge signalisiert und du hörst nicht auf mich. Vielleicht kannst du auch nicht drauf hören. Das ist auch mal, wenn man in so einer Abhängigkeit ist, dann ist es halt so. Aber man muss einfach lernen, wieder mehr das eigene Ich in den Vordergrund zu stellen. Natürlich ist es wichtig, eine Aufgabe zu haben und die auch zu absolvieren, aber es kann nicht sein, dass wenn ich jetzt von morgens um 8 bis vielleicht abends um 7 im Büro sitze, wenn ich dann zu Hause bin und dann noch von 9 bis 11 irgendwelche Dinge noch abzuarbeiten, sondern es müsste anfangen damit, dass wenn ich vom Büro rausgehe, dass ich dann kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich nicht mehr in die E-Mails reinschaue. Wir gehen raus, dann ist schon die Abhängigkeit, okay, habe ich da noch irgendwas zu tun, habe ich da noch das, muss ich noch das ein oder andere später machen, ich fahre aber erstmal nach Hause und esse was. Das ist so eine Abhängigkeit, die macht uns mit der Zeit krank und deswegen bin ich auch eher allgemein bei uns Menschen tätig und nicht nur im Profisport, sondern im beruflichen Alltag, im Lebensalltag heute sind wir alle in so einer Abhängigkeit, wo wir alle immer zu spät aufwachen und eigentlich gar nicht meinen, dass das ein oder andere uns belastet und dann doch dafür verantwortlich ist. Was ich damit sagen will, es ist an uns, Wege zu finden für einen persönlich. Ne? Es gibt Leute, die mit dem Alltag zurechtkommen, die sind aber dann von Grund auf anders strukturiert. Die sind so, mache ich einfach mal und ich habe auch kein Problem, gewisse Dinge zu schieben. Aber spätestens, wenn man dann so korrekt, akkurat, ehrgeizig, perfektionistisch ist. Ja, dann möchte man alles, was auf dem Tisch liegt, akkurat sofort beenden und nicht auf die lange Bank schieben. Und dann haben diejenigen schon das erste Problem. Und diese müssen wirklich für sich selber so Schutzzonen schaffen, dass sie wirklich dann auch lernen und merken irgendwann, dass es wirklich keinen Unterschied macht, wenn man mal ein Wochenende frei macht oder wenn man auch mal einen Tag frei macht, weil man weiß, ich habe jetzt 3 Tage lang voll gepowert. Ich darf mir auch mal ein rotes X in den kompletten Tag schreiben, ja, weil ich mir es verdient habe. Und das ist ein Lernprozess, bevor man es dann genießen kann, weil man merkt, es funktioniert. Und das ist dann eben das, wo man auch dem Körper das zurückgibt, was er dringendst braucht. Wichtig ist für mich, dass man sich selber im Spiegel anguckt und mal forscht, was läuft richtig, womit habe ich schon beim Aufstehen Probleme. Und diese Dinge muss ich für mich selber angehen, da hilft mir keiner.
Das Interview mit Sven Hannawald bringt mich schon ins Grübeln. Auch ich denke, wie so viele Menschen oft, ich muss dies noch machen und jenes und das noch. Und wenn ich dann abends im Bett liege und den Tag Revue passieren lasse, dann fühle ich mich wie ein Hamster am Hamsterrad. Aber warum ist das eigentlich so? Warum fällt es mir und fällt es auch anderen Menschen so schwer, aus dem Alltagsstress auszubrechen, meine Grenzen klarzuziehen und mir die Erholungsphasen zu gönnen, die ich ja dringend brauche? Fragen, die mir vielleicht Lydia Bennecke beantworten kann, die Psychologin in unserem Podcast. Hallo Lydia, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo.
Wie kommt es, dass das Leben in der Moderne so unruhig ist und so verhastet, obwohl wir doch eigentlich objektiv so viel Zeit für uns haben, wie wir in der Menschheitsgeschichte noch nie hatten.
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, von der ich mir denke, die kann man aus vielen Perspektiven versuchen zu beantworten. Soziologisch, kulturell und was die Psychologie angeht, denke ich, man kann da nicht eine einfache Antwort finden. Ich würde denken, ein Aspekt, wenn ich das vergleiche mit jetzt ganz persönlich, und das ist jetzt eher eine persönliche Anekdote als jetzt eine psychologische Einordnung, Geschichten zum Beispiel von meiner Großmutter, mit der ich viel Zeit verbrachte, die dann von ihrer Mutter, also meiner Urgroßmutter, erzählte. Die hatten jede Menge Kinder und sehr viel Arbeit, also tatsächlich, und dann war schon auch meine Vorstellung von dieser Art des Lebens so, dass diejenigen hauptsächlich gelebt haben, um halt ihren eigenen Nachkommen, sagen wir mal, ein positives Leben zu ermöglichen, also für die Kinder auch was aufbauen und ähnliches. Und ich glaube, es gab weniger die Haltung, ob man eine Selbsterfüllung findet, was ja heutzutage oft ein Thema ist. Also was erfüllt einen selbst und wie möchte man sich selbst erfüllen und mit welchen Themen will man sich beschäftigen oder in welchen Themen möchte man selbst sich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass früher wenig Zeit für diese Fragen war und alles sehr stark eben fokussiert war auf die Familie und eben die Förderung der nächsten Generationen. So habe ich das auch erlebt bei meinen Großeltern. Und jetzt heutzutage, dadurch, dass wir sicherlich auch mehr Zeit und Individualität fördern, auch gesellschaftlich, ist aber die Individualität wieder so, dass jeder von uns eben sein eigenes Leben definieren muss mit den Zielen. Es ist nicht mehr so vorgegeben. Früher war das Ziel, als Frau Mutter sein und die Kinder irgendwie gut erwachsen kriegen und als Mann die Familie versorgen. Die Ziele waren sehr einfach definiert.
Und zwar meistens war das doch so, das kenne ich sogar noch von meinen Eltern, die sind irgendwann als Lehrlinge in einen Betrieb eingetreten und dann zur Rente sind sie wieder ausgetreten.
Ja, genau. Das Leben war sehr strukturiert vorgegeben in einer Bahn und es gab wenig individuelle Entscheidungen. Nachdem man eben den Beruf gewählt hatte, war man im besten Fall sein Leben lang auf einer Spur und ging irgendwann in Rente und hatte dann die Kinder versorgt und hatte Enkel. Und heutzutage sind die Lebensentwürfe auch so individuell, dass, also Freiheit hat den Vorteil, dass man die Freiheit hat und auch gestalten kann, aber das kann gleichzeitig auch natürlich eine Überforderung erzeugen in der Frage, ja, was ist denn jetzt der richtige Weg für einen selbst? Und wie lange will man in einem Beruf tätig sein oder für eine Institution tätig sein? Wie will man sich selbst gestalten im Leben? Und ich glaube, diese Freiheit kann dann auch wiederum zu Stress führen und zu der Frage, wie man sich selbst definiert, mit welchen, sagen wir mal, Schwerpunkten man sich definiert. Und deswegen, ich genieße ja persönlich sehr die Freiheit, die wir heute haben. Ich verstehe aber auch, dass das Menschen zum Beispiel in Sinnkrisen bringen kann. Also die Frage eben, wie viel Investition in einen Arbeitsplatz ist eigentlich relevant, um sich selbst sagen zu können, so, ich bin zufrieden mit meiner Leistung, wie viel eben Work-Life-Balance, also wie viel Freizeit und wie gestalten. Und diese vielen, vielen Fragen, ja, die können natürlich dann auch durchaus vielleicht zu gewissen Sinnfragen führen. Also ist das jetzt der Weg oder ist der andere Weg besser? Und ja, das ist schon nicht so einfach.
Also zu Sinnfragen oder auch zum Burnout. Also dass man einfach so voll ist mit ungeklärten Fragen irgendwie, dass man gar nicht mehr durchsieht. Ja. Darf ich dich mal persönlich was fragen? Wie machst du das denn? Also du bist ja auch medial sehr viel unterwegs, hast aber einen ganz normalen Beruf als Psychologe. Das heißt normal, schon ein besonderer Beruf. Aber wie bringst denn du das unter? Hast du einen Sonntag oder arbeitest du auch 7 Tage die Woche durch?
Ich sag, das ist vielleicht ein schönes Beispiel von der Zeit, die ich investiere in Aktivitäten, die beruflich sind. Investiere ich sehr viel Zeit, aber mein Vorteil ist, dass alles, was ich mache, mit meinen Interessen zu tun hat und ich deswegen ganz viele Flow-Erlebnisse habe bei der Arbeit, also sehr positive Emotionen, die mir die Beschäftigung mit Themen, so wie hier zum Beispiel, gibt, immer wieder neue Themen neu beleuchten, Neues dazulernen, das sind Sachen, die mich total begeistern. Und deswegen habe ich dienstags bis donnerstags meinen Kernjob, also die Rückfallpräventionsbehandlung, einmal in einer Ambulanz für Sexualstraftäter und einmal in einem speziellen Gefängnis, wo ich die Gewaltstraftätergruppe mit einem Kollegen leite. Und Dann habe ich freitags bis montags meine selbstständige Freizeit.
Freitag bis Montag, ich verstehe.
Selbstständige Freizeit, ja. Das heißt, in meiner theoretisch freien Zeit mache ich Projekte wie jetzt hier zum Beispiel ein Interview oder manchmal schreibe ich ja auch Bücher oder mache irgendwelche anderen Produktionen oder Vorträge, Vortragsreisen. Aber der Punkt ist, es ist viel Abwechslung, aber all diese Themen sind mein Hobby. Also ich werde 7 Tage die Woche sozusagen beruflich aktiv in dem, was auch mein privates Hobby ist. Aber ich denke, das muss eben jeder für sich sehen, was erfüllend ist. Und ich glaube, dass eine 40-Stunden-Woche sehr viel anstrengender sein kann als mein Lebensmodell, wenn man eben nicht sich zufrieden fühlt in dem, was man tut, diese 40 Stunden. Und das ist eben etwas, wo es dann auch im schlimmsten Fall Richtung Burnout gehen kann. Also wenn jemand den Eindruck hat, dass die Anforderungen im Beruf so hoch sind, dass die kontinuierlich gar nicht erfüllbar sind, sei es jetzt, weil die objektiv sehr hoch sind oder auch man subjektiv einfach den Eindruck hat, nicht bewältigen zu können, was die Anforderungen sind und dann aber die ganze Zeit versucht weiterzumachen, das ist genau die Grundlage, auf der Burnout-Symptomatiken entstehen können. Und die Person möchte dann gar nicht zur Arbeit und denkt schon morgens, nein, ich will da nicht hin und das wird alles wieder nur unangenehm und stressig und ich kriege das gar nicht bewältigt. Und wenn man natürlich dann dieses Gefühl morgens beim Aufstehen hat, ist es klar, dass das nicht gesund sein kann, das jeden Tag so durchzuziehen.
Kann man noch vor diesem Moment die Bremse ziehen oder ist das erst der Moment, wo man bemerkt, wo man morgens nicht mehr aufstehen mag? Also jetzt ist es eigentlich zu spät, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich muss jetzt was ändern. Oder kann man das vorher erkennen?
Also ich glaube, dass Menschen unterschiedlich früh selbst es erkennen oder sich eingestehen, weil es ist ja erstmal keine schöne Einsicht zu sagen, das, was ich alltäglich hier tue, das
kann ich nicht mehr.
Kann ich nicht mehr eben. Man muss dann ja auch sich eingestehen, etwas, was man als Schwäche auslegen könnte. Und Schwäche ist etwas, was in unserer Gesellschaft leider nicht unbedingt immer positiv konnotiert wird. Aber es wäre wichtig, erstmal zu sagen, okay, das ist jetzt too much. Und Gott sei Dank gibt es ja ein Konzept von genau dieser Problematik in unserer Gesellschaft. Es ist ja auch so, dass heutzutage psychotherapeutische Maßnahmen angeboten werden und dementsprechend Menschen auch sich Hilfe holen können, ob ambulant in der Psychotherapie, vielleicht auch in einer Tagesklinik oder also in verschiedenen Ausmaßen gibt es Unterstützung, um erstmal aus diesem akuten Belastungszustand mit wirklich deutlichen Symptomen rauszukommen und dann auch mal zu sortieren, wie kann man also dafür sorgen, dass dieser Zustand erstmal verringert wird und die Symptome zurückgehen und dann im nächsten Schritt natürlich dauerhaft auch nicht nochmal in diese Überlastung sich hineinzubegeben. Und es wäre natürlich das Beste, wenn Menschen schon frühzeitig das merken, aber ich denke, es gibt kein 0815-Rezept, weil jeder Einzelne hat ja unterschiedliche Gestaltungsspielräume. Also ich weiß, dass manche Menschen sagen, okay, wenn ich jetzt merke, dass mein Job mich nicht mehr glücklich macht, sei es aufgrund von der tatsächlichen Arbeit oder auch vielleicht Konflikten mit Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzten, dann sagen manche Menschen, okay, dann suche ich jetzt proaktiv eine andere Stelle, um eben einfach nochmal neu anzufangen und andere scheuen das vielleicht. Also man muss natürlich individuell schauen, welche Möglichkeiten es gibt und vielleicht auch, ob die Person sich zutraut, dann auch mal einen neuen Weg zu gehen. Aber wenn halt jeden Tag ein schlechtes Gefühl da ist, dann ist ganz klar, dass das nicht so bleiben kann. Und dann sollte man was tun.
Lydia, danke, dass du da warst.
Danke.
So, ich nehme mir jetzt einen roten Stift und markiere mir am Kalender den nächsten freien Tag mit einem großen X. Vielleicht fange ich auch wieder an zu joggen oder, wenigstens spazieren zu gehen. Mal sehen. Also jedenfalls nehme ich mir die Zeit herauszufinden, was mein Körper braucht, um zu regenerieren. Mein Name ist Jens Becker, ich bin der Autor dieses Podcasts und ich bedanke mich bei Radio Bremen und den Realisatoren Wolfgang Sesko mit dem Hamburger Tonstudio FX1 sowie bei Lina Kokali und Tobias Nagorny für die redaktionelle Begleitung. Bleibt unserem Podcast treu, abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein weiteres der 10 Gebote näher beleuchten.
Du sollst nicht. Du sollst nicht. Wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast. Alle Folgen in der ARD Audiothek.